gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Die mit Steve Neuwirth um 18 Uhr. Guten Abend. Die elektronische Patientenakte, kurz EPA, soll ab 29. April bundesweit genutzt werden können. Das hat Gesundheitsminister Lauterbach angekündigt. Der SPD-Politiker verweist auf positive Erfahrungen bei Testläufen in 3 Bundesländern. In der digitalen Akte sind unter anderem Befunde, Behandlungen und Medikamente der Patienten gespeichert. Praxen, Kliniken und Apotheken können darauf zugreifen, außer man widerspricht aktiv. Berliner LKA-Beamte haben einen 29-jährigen Terrorverdächtigen festgenommen. Laut den Ermittlern wurde der Deutsche im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung in Neukölln gefasst. Er soll Sympathisant der Hisbollah-Miliz sein und Gewalttaten gegen Israel geplant haben. Hinweise auf konkrete Pläne gibt es bisher aber nicht, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Büchner dem RBB.
Wir haben Mobiltelefone beschlagnahmt und hoffen, dass wir darüber möglicherweise noch weitere Erkenntnisse bekommen, ob tatsächlich schon etwas beabsichtigt war. Aber noch geht es erstmal sozusagen nur allgemein um das, sich die Möglichkeit verschaffen, gegebenenfalls solche Taten begehen zu können.
Sebastian Büchner von der Berliner Staatsanwaltschaft. Der Zustand des Schienennetzes in Deutschland hat sich nach Angaben der Bahn erstmals seit Jahren nicht weiter verschlechtert. Grund dafür seien vor allem die hohen Investitionen ins Schienennetz. Fast 20 Milliarden Euro seien im vergangenen Jahr verbaut worden. Wenn man so weitermache, könne eine echte Trendwende gelingen, heißt es von der Bahn. Aktuell führten aber die vielen Baustellen weiter zu etlichen Verspätungen. Der Berliner Senat hat die Mietpreisbremse bis Ende des Jahres verlängert. Das hat Stadtentwicklungssenator Gebler nach der Senatssitzung gesagt. Kirsten Buchmann, RBB 24 Landespolitik.
Die Regelungen zur Mietpreisbremse gelten damit weiterhin für ganz Berlin. Der Vermieter dürfe bei Neuvermietung maximal 10% mehr Miete nehmen als vom Vormieter, so Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler. Konkret darf die neue Miete bei Mietbeginn grundsätzlich maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.
Zukünftig soll diese Mietpreisbremse auf Bundesebene geregelt werden. Union und SPD wollen sie dann um 4 Jahre verlängern. Deutschland will seine humanitäre Hilfe für das Bürgerkriegsland Sudan um 125 Millionen Euro aufstocken. Das hat Außenministerin Baerbock bei einer internationalen Konferenz in London zugesagt. Wegen des Bürgerkriegs sollen im Sudan bereits 12 Millionen Menschen vertrieben worden sein. 30 Millionen sind laut UNO von Hunger bedroht. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht örtlich etwas Regen, später gering bewölkt oder klar bei 13 bis 11 Grad. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 21 Grad, in Senftenberg 18 Grad. Morgen viel Sonne oder locker bewölkt bei 23 bis 27 Grad. Am Donnerstag bis 29 Grad. Die Zeit 19.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. In einigen Regionen gibt es die elektronische Patientenakte schon, die EPA. Das war eines der Lieblingsprojekte von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der ist inzwischen nur noch geschäftsführend im Amt, aber mit einer seiner letzten Handlungen hat er in einem Brief die deutschlandweite Einführung der Akte ab dem 29. April angekündigt, also schon in 2 Wochen. Dietrich Karl Meurer aus dem Hauptstadtstudio mit den Einzelheiten.
Seit Januar wird die elektronische Patientenakte, kurz EPA, in Modellregionen getestet. Ab Ende April kann sie nun in ganz Deutschland starten. Das steht in einem Brief des geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach an die Firma Gematik, die das digitale Gesundheitssystem entwickelt. Der SPD-Politiker schreibt, dass nun alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt sind. Zuvor hatten Fachleute davor gewarnt, dass Gesundheitsdaten nicht gut genug geschützt sind. Mit der EPA können Ärztinnen und Ärzte auf wichtige Informationen ihrer Patienten zugreifen, etwa Befunde anderer Ärzte, Impfungen oder Rezepte. Das soll die Behandlung verbessern und gefährliche Medikamentenkombinationen verhindern. Bis Oktober können Ärztinnen und Ärzte selbst entscheiden, ob sie die elektronische Akte nutzen wollen. Danach müssen sie sie einsetzen. Patientinnen und Patienten können der Nutzung widersprechen. Die Einführung der EPA dürfte auch nach einem Regierungswechsel weiterlaufen, denn CDU, CSU und SPD hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt.
Dietrich Karl Meurer über die elektronische Patientenakte, die jetzt schneller kommen soll als bislang geplant. Wenn es um Funktionen und Ämter im Bundestag geht, hat die AfD oft das Nachsehen. Bei der Wahl zum Bundestagsvizepräsidenten war ihr Kandidat Gerold Otten durchgefallen. 3 Wahlgänge gab es, in keinem erreichte der AfD-Mann eine Mehrheit. Jetzt stehen die Wahlen für die Ausschüsse des Bundestages an. CDU-Politiker Jens Spahn will künftig bei Verfahren und Abläufen im Bundestag mit der AfD so umgehen wie mit allen anderen Fraktionen auch. Aber das gefällt nicht allen, so Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Als stellvertretender Vorsitzender der CDU im Bundestag genießt Jens Spahn viel Aufmerksamkeit, die er auch immer wieder nutzt, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Zum Beispiel mit Aussagen wie dieser.
Ich bin sehr für die harte Auseinandersetzung in der Sache, für die harte Auseinandersetzung im Umgang. Ich glaube nur nicht, dass Geschäftsordnungstricks, wo die AfD sich dann in so eine Opferrolle hineinbegibt, uns am Ende helfen.
Was genau Spahn mit Geschäftsordnungstricks meinte, ließ er offen. Der Bundestag besitzt eine Geschäftsordnung, die unter anderem die Redezeiten im Plenum und die Verhaltensregeln der Abgeordneten regelt. In die Geschäftsordnung fällt auch die Wahl eines Bundestagspräsidiums. Zuletzt war der AfD-Kandidat Otte 3-mal durchgefallen, weil ihm zu wenig Abgeordnete ihre Stimme gegeben hatten. Wie Spahn meint auch sein Parteifreund Philipp Amthor aus Mecklenburg-Vorpommern, dass die AfD besser durch eine leidenschaftlich-inhaltliche Auseinandersetzung zurückgedrängt werden sollte. Und genauso sieht das der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Es kann keine Zusammenarbeit geben, es kann keine Koalition geben. Aber die eigentlichen demokratischen Rechte, die Rechte, die jeder Abgeordnete, jede Partei in einem Parlament hat, die müssen auch für diese Partei gelten, weil man ansonsten sie stark macht und nicht schwächt.
Nicht alle in der CDU sind jedoch für diese Herangehensweise, also der AfD Ämter und Posten zu gewähren. Roderich Kiesewetter, stellvertretender Vorsitzender des geheimtagenden parlamentarischen Kontrollgremiums, das unter anderem die Geheimdienste überwacht, warnt vor der AfD als Sprachrohr russischer und chinesischer Desinformation. Er hält nichts davon, Mitglieder der AfD in dieses sicherheitsrelevante Gremium zu wählen. Diese Debatte, die Jens Spahn losgetreten hat, was macht die mit der sogenannten Brandmauer zwischen CDU und AfD? Im sächsischen Naundorf kämpfen sie um den Kern der CDU. Manfred Kolbe, ehemals Abgeordneter im Bundestag, findet harte Worte.
Die Brandmauer ist wirklich die strategische Dummheit der CDU und führt zum weiteren Erstarken der AfD.
AfD-Co-Chef Tino Chrupalla hat sich Spahns Interview genau durchgelesen und reagiert mit Genugtuung.
Ich denke, das ist ein erstes Zeichen auch dahingehend, dass die Brandmauer obsolet ist. Und ich denke, das ist der erste Schritt der CDU, der zur Normalisierung auch dazu beiträgt, dass Parlamentarismus und die Demokratie auch lebt.
Beim kommenden Koalitionspartner der SPD schaut man mit Sorge auf die bröckelnde Brandmauer. Co-Parteichefin Saskia Esken machte ihrem Ärger vor Mitgliedern in Hannover Luft.
Was Jens Spahn dort vorträgt, ist wirklich sehr, sehr empörend und gefährlich. Die AfD ist keine demokratische Partei. Sie wird demokratisch gewählt, ja, aber deswegen ist sie noch lange nicht demokratisch. Diese Partei ist antidemokratisch und wir werden alles tun, um sie weiterhin zu bekämpfen und um sie auch wieder aus dem Parlament zu drängen.
Jetzt aber muss man erst einmal im Parlament mit der AfD umgehen. 152 Abgeordnete umfasst die Fraktion. Als größte Opposition hätte sie zum Beispiel üblicherweise Anspruch auf den Vorsitz im Haushaltsausschuss. Ob ihre Kandidaten gewählt werden oder, wie in der vergangenen Legislatur geschehen, durchfallen, hier kommt es auch auf das Verhalten der Unionsabgeordneten an.
Barbara Kostolnik aus dem Hauptstadtstudio Berlin. Ins Ausland. Im Sudan kämpfen 2 Männer um die Macht und das seit genau 2 Jahren. Der Armeechef und sein ehemaliger Stellvertreter haben das arme Land noch tiefer in die Verzweiflung gestürzt. Der Hälfte der Bevölkerung droht Hunger, 12 Millionen sind auf der Flucht. Heute haben in London Vertreter aus 20 Staaten über Wege zu einem Ende des Sudan-Konfliktes und über Hilfen für die notleidende Bevölkerung beraten. Korrespondent Christoph Prössel berichtet.
Mit einem Appell wendete sich die geschäftsführende Außenministerin von Deutschland, Annalena Baerbock, an die Konferenzteilnehmer in London.
How can we forget the world's largest humanitarian crisis? The 30 million who cannot survive without humanitarian assistance. The horrific reports of women and children being raped.
Wie konnten wir die humanitäre Krise im Sudan nur vergessen? Die 30 Millionen Menschen, die auf Hilfen angewiesen sind, die Frauen und Kinder, die vergewaltigt wurden, sagte Baerbock. Und auch der britische Außenminister David Lammy sagte, es müsse deutlich werden, dass die Staatengemeinschaft den Sudan nicht vergessen habe.
Let's show them and the world that we've not given up on them. We've not given up on Sudan.
Die deutsche und die britische Regierung machten zu Beginn der Konferenz Hilfszusagen. Deutschland ist bereit, weitere 125 Millionen Euro zu geben, Großbritannien etwa 140 Millionen Euro. An der Konferenz nehmen Vertreter aus 17 Ländern und von 5 multilateralen Organisationen teil, zum Beispiel von der Europäischen Union, der Afrikanischen Union, der Arabischen Liga. Auf der Agenda stand aber nicht nur die Unterstützung der Zivilbevölkerung, der Vertriebenen, der Hungernden. Es ging bei diesem Treffen auch darum, die Bemühungen, einen Frieden auszuhandeln, zu koordinieren. David Lammy begründete die Notwendigkeit so. 4 Millionen Menschen sind bereits aus dem Land geflohen. Die Krise destabilisiert die ganze Region. Es wäre also strategisch falsch, den Sudan zu vergessen. Im Sudan bekämpfen sich 2 Kriegsparteien, die Armee auf der einen Seite, die sogenannte RSF-Miliz auf der anderen Seite. Vertreter der beiden Parteien lehnten es ab, nach London zu kommen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, kritisierte die Unterstützung aus dem Ausland für die beiden Kriegsparteien. Er sei besorgt, dass weiterhin Waffen in den Sudan gelangten. Annalena Baerbock betonte, es könne keine militärische Lösung geben.
There cannot be any military solution. This war must end.
Der Krieg müsse sofort enden. Baerbock forderte die Kriegsparteien auf, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Bereits am Montag hatte sie von den Golfstaaten gefordert, sich stärker für einen Frieden zu engagieren. Die nationale Armee wird von Ägypten und Saudi-Arabien unterstützt, die RSF-Miliz von den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Christoph Brössel aus London. Zurück nach Deutschland. Im Januar, ausgerechnet im Umfeld der Grünen Woche, brach in einem Betrieb in Brandenburg die Maul- und Klauenseuche aus. Tausende Tiere mussten getötet werden, mehrere Sperrkreise wurden gezogen. Viele Landwirte stöhnten über Einschränkungen bei Verkauf und Transport ihrer Tiere. Jetzt, Monate später, ist die Krise offenbar ausgestanden. Deutschland sei offiziell frei von der Seuche, bestätigte der geschäftsführende Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen. Uwe Berndt informiert aus dem Hauptstadtstudio.
Er selbst sagt, es sei sein wahrscheinlich letzter Auftritt als Bundeslandwirtschaftsminister. Doch den lässt sich Cem Özdemir nicht nehmen, denn diese gute Nachricht möchte der Minister noch selbst verkünden. Die Maul- und Klauenseuche ist nach nur 3 Monaten überwunden.
Auch die letzte verbliebene Zone ist jetzt wieder offiziell als Maul- und Klauenseuche frei erklärt worden. Damit ist das ganze Land, Gott sei Dank, Maul- und Klauenseuche frei.
So hat es die Weltorganisation für Tiergesundheit erklärt. Damit hebt sie auch die Einschränkungen in Brandenburg auf, wo die Tierkrankheit vor 3 Monaten ausgebrochen war. Deutsche Fleischprodukte gelten nun weltweit wieder als sicher.
Dieser Status ist extrem wichtig für den Export der betroffenen Waren. Es gilt vor allem Dingen für Fleisch und für Milchprodukte.
Özdemir für diesen Erfolg auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern und dem Friedrich-Löffler-Institut zurück. Das Krisenmanagement sei in kurzer Zeit erfolgreich gewesen. Und auch die Zusammenarbeit mit der EU hätte in der Krise gut funktioniert, denn so sei es möglich gewesen, Produkte außerhalb der Sperrzone in die EU zu exportieren.
Ich sage das auch vor dem Hintergrund dessen, dass es ja bekanntermaßen auch Parteien gibt, die versuchen, Landwirten einzureden, dass die EU schlecht sei für die deutsche Landwirtschaft. Das Gegenteil ist richtig. Dank der Europäischen Union konnten wir selbst während der Maul- und Klauenseuche außerhalb der Sperrzone exportieren.
Die Maul- und Klauenseuche ist eine hoch ansteckende Virusinfektion. Sie kann Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine befallen. Für Menschen ist sie ungefährlich. Im Januar war die Maul- und Klauenseuche in Deutschland zum ersten Mal seit 1988 wieder ausgebrochen.
Und erstmal ist die Seuche wieder vorbei. Mit der guten Nachricht verabschiedet sich Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir aus seinem Amt. Und ich übergebe hier an Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben heute Abend das bislang wichtigste Spiel der Saison im 5. Halbfinale gegen Saint Louis, heißt es seit 19 Uhr, verlieren verboten, denn nur der Sieger zieht ins Endspiel um die deutsche Meisterschaft ein. Lars Becker ist unser Reporter in der Sömmeringhalle. Lars, wie sind denn die Alba-Frauen ins Spiel gestartet?
Ja, sie sind nicht gut ins Spiel gestartet, haben schnell mit 6 Punkten zurückgelegen, 4-10, 6-12, haben sich jetzt aber wieder rangekämpft, 10-12 der aktuelle Stand. Sie haben einige relativ leichte Würfe liegen gelassen und sind dadurch in Rückstand geraten, haben aber mit guter Defense auf der anderen Seite verhindert, dass die Mannschaft aus Saarlouis Royals sich abgesetzt haben. Das war in Spiel 2-4 jeweils das Problem, dass im ersten Viertel die Berlinerinnen nicht richtig wach waren und Saarlouis davongezogen ist. Und das hat zweimal nicht mehr geklappt mit der Aufholjagd im Spiel 4. Da haben wir die Berlinerinnen am Sonntag in Saarlouis im Saarland das Ausscheiden gerade noch so verhindern können, lagen mit 15 Punkten zurück zur Pause, haben dann ein klasse Comeback gefeiert und zum 2-2 ausgeglichen. Darum hier heute die Frage, und das gilt dann für beide, entweder Finaleinzug oder das Saisonende. Jetzt hat Saarlouis gerade einen von zwei Freiwürfen verwandelt, beide sogar 14-10, also wieder 4 Punkte Rückstand für die Berlinerinnen, für den Titelverteidiger, der als Hauptrundenzweiter hier in diesem Halbfinale als Favorit in die Partie, in das Duell, in die Serie gegen Saarlouis gegangen ist, das erste Heimspiel auch gewonnen hat, dann zu Hause verloren, das dritte Spiel im Saarland verloren und das vierte, wie gerade angekündigt, hat das Team von Trainer Christo Cabrera, der da unten steht und seiner Mannschaft zuguckt, die jetzt wieder einen leichten Wurf vergibt und wieder neu aufbauen kann, weil sie den Rebound geholt haben. Also das vierte Spiel haben sie gewonnen und heute wird der Sieger dieser Partie ins Finale einziehen in die Serie und der Gegner steht auch noch nicht fest, entweder Keltern oder Osnabrück und der nächste Fehlwurf von den Berlinerinnen. Also so richtig gut läuft das noch nicht. Saarlouis hat die Partie bisher halbwegs im Griff, weil die Berlinerinnen zu viel verwerfen. Jetzt wieder ein Dreier von draußen getroffen. 10-17, jetzt sind schon minus 7.
Vielen Dank an Lars Becker. Das klingt trotzdem nach einem spannenden Duell. Borussia Dortmund benötigt heute Abend ein Fußballwunder, um die 0-4-Pleite im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona zu korrigieren. Spielbeginn ist 21 Uhr, Dortmund gegen Barcelona, live und komplett, wie gewohnt, hier im RBB 24 Inforadio zu hören. Fußballfans können seit heute Mittag Tickets für die Finalrunde der Nations League in München und Stuttgart erwerben. Das Ticketportal auf der UEFA-Website schließt am kommenden Donnerstag um 11 Uhr, verkündete die Europäische Fußballunion. Über die Preise hatte die UEFA die Fans bereits Ende März informiert. Demnach kosten die günstigsten Tickets 30 Euro. Für die weiteren Tickets müssen Besucher je nach Partie zwischen 60 und 150 Euro bezahlen. Im ersten Halbfinale trifft Deutschland in München auf Portugal am 4. Juni. Im zweiten duellieren sich dann einen Tag später Spanien und Frankreich. Das Spiel um Platz 3 findet ebenfalls in Stuttgart statt, das Finale am selben Tag abends in München. Und soweit der Sport mit Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Morgen wird auf den Seeloer Höhen der dortigen Kämpfe kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges gedacht. Am 16. April 1945 begann die größte Schlacht des Zweiten Weltkrieges auf deutschem Boden. Ziel war der Durchbruch der Roten Armee nach Berlin. 80 Jahre nach Kriegsende fällt der Umgang mit den einstigen Befreiern schwer. Das Auswärtige Amt rät, russische und auch belarussische Vertreter vom Gedenken auszuschließen, berichtet RBB24-Reporter Robert Schwass.
In dem vertraulichen Schreiben, das dem RBB vorliegt, warnt das Auswärtige Amt, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedenken instrumentalisiert und mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung bringt. Sollten russische Vertreter unangekündigt erscheinen, könne man laut Auswärtigem Amt vom Hausrecht Gebrauch machen. Es ist genau dieser Hinweis im Schreiben, der Friedemann Hanke, CDU-Vizelandrat im Landkreis Märkisch-Oderland, verwundert.
Und es kommt gar nicht in Frage, es gebietet sozusagen der zivilisierte Umgang miteinander und es gebietet aber auch der Ort. Auch hier müssen wir nochmal klar sagen, wir sind ja nicht hier ein Museum, sondern wir sind eine sowjetische Kriegsgräberstätte.
Hanke geht davon aus, dass der russische Botschafter zur Gedenkveranstaltung am Mittwoch kommt, auch ohne Einladung.
Wir werden ganz selbstverständlich ihn herzlich begrüßen. Er ist der Botschafter, er ist der oberste Vertreter eines großen Landes. Der wird natürlich mit der ihm gebührenden Ehren empfangen und begrüßt, selbstverständlich.
Der ukrainische Botschafter Oleksiy Makeyev hat dagegen bereits angekündigt, nicht zum Gedenken zu erscheinen. Er kritisiert die Teilnahme von russischen Vertretern. Für die Handlungsempfehlung des Auswärtigen Amtes habe der Botschafter Verständnis. In seinen Augen missbraucht Russland die Geschichte schon lange für politische Zwecke.
Russland präsentiert sich als einziges Opfer und als einzige Sieger über den Nationalsozialismus. Und mit dieser Doppellüge hat Russland Deutschland jahrzehntelang manipuliert.
Makiev betont, dass Russland die 27 Millionen sowjetischen Opfer im Zweiten Weltkrieg für sich beanspruchen würde. Dabei waren unter den Toten auch schätzungsweise 8 Millionen Ukrainer und Angehörige anderer Nationen. Auch Gedenkstätten wie die Seeloer Höhen oder das Ehrenmal im Berliner Treptower Park würde Russland für sich reklamieren.
Deswegen diese imperiale Denkmäler sind nicht die Orte einer Erinnerung für mich persönlich und für die ukrainische Gemeinde.
Dass Gedenkveranstaltungen in Seeloh in der Vergangenheit für russische Propaganda benutzt wurden, bestätigt auch Vizelandrat Hanke. Dem wolle man gerade vor dem Hintergrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine keine Bühne bieten. Deshalb, so Seelos Bürgermeister Robert Nitz, sei im Vorfeld ein stilles Gedenken geplant worden.
Es ist unstrittig, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Und genau aus diesem Hintergrund muss man mit der Sache vernünftig und auch ganz besonnen umgehen.
Für die Stadt Seeloh und den Landkreis Märkisch-Oderland steht ein würdevolles Gedenken im Vordergrund. Denn die viertägige Schlacht um die Seeloer Höhen war die größte des Zweiten Weltkrieges auf deutschem Boden. Wie viele Soldaten zwischen dem 16. und 19. April 1945 ums Leben kamen, ist bis heute nicht geklärt. Schätzungen reichen von 12.000 bis 100.000 Opfern auf deutscher und 33.000 bis 200.000 auf sowjetischer Seite.
RBB24-Reporter Robert Schwarz über das Gedenken an die Schlacht auf den Seeloer Höhen. 16 weitere Unterkünfte für Flüchtlinge, das war der Plan des Berliner Senats noch im letzten Sommer. 3 wurden bereits wieder gestrichen, jetzt kassiert der Senat auch den Standort Generalpapestraße in Tempelhof ein. Man habe sich mit dem Eigentümer nicht einigen können. Auch gegen die gewünschte Unterkunft an der Thielallee in Dahlem regt sich Widerstand, berichtet RBB24-Reporterin Tabea Kunze.
Der geplante Standort Thielallee 63 ist ein Parkplatz der Freien Universität, direkt vor dem Hahn-Meitner-Bau, einem denkmalgeschützten Gebäude aus der Gründerzeit. Auf dem Parkplatz soll ein dreigeschossiges Containerdorf für 230 Geflüchtete entstehen. Doch der Zehlendorfer CDU-Bundestagsabgeordnete Adrian Grasse wehrt sich dagegen.
Ich halte diesen Standort hier für völlig ungeeignet, um Flüchtlinge unterzubringen.
Grasse hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches er heute präsentiert hat. Der beauftragte Bauforscher komme zu dem Schluss, dass eine Flüchtlingsunterkunft an der Thielallee 63 ungeeignet sei. Der Denkmalschutz spreche dagegen. Der CDU-Politiker fasst es so zusammen.
Hier ist die Freie Universität. Hier ist es ein sozusagen denkmalgeschütztes Ensemble. Es geht auch um Sichtachsen, um Freiräume. Das macht hier eben dieses Areal so besonders. Dafür möchte ich mich gerne einsetzen.
Der Berliner Staatssekretär für Soziales, Aziz Boskurt, hat für diese Argumente wenig Verständnis.
Es geht um einen Parkplatz. Das muss man sich noch mal vor Augen führen. Von daher ist das auch ein bisschen, ich sag mal, wenn man Gründe sucht, findet man viele Gründe. Und hier hat man anscheinend irgendwas versucht zu finden. Das kann ich ehrlicherweise gar nicht nachvollziehen, weil es grundsätzliche Fragen sind, wie wir mit Menschen umgehen.
Der SPD-Politiker musste schon 4 Standorte aufgeben. Doch neue Flüchtlingsunterkünfte würden gebraucht, auch wenn gerade weniger Menschen in Berlin ankommen.
Die Zugangszahlen sind jetzt etwas niedriger als in den letzten Jahren. Trotzdem ist das die Problematik, dass jeder neu ankommende Mensch auf ein System trifft, was im Prinzip schon voll ist. Das heißt, in den Regelunterkünften haben wir wenige 100 Plätze frei. Im Vergleich zum Gesamtsystem von über 40.000 mit der Notunterbringung an Plätzen. Das heißt, das ist nichts an Luft.
Es gehe ihm vor allem darum, die Menschen aus der Notunterkunft Tegel herauszuholen, wo Tausende auf engem Raum zusammenleben. Dass CDU-Politiker wie Grasse öffentlich gegen geplante Standorte argumentieren, werde keinen Erfolg haben, so der SPD-Staatssekretär.
Wir hatten einige Fälle, wo gerade Abgeordnete des Koalitionspartners Themen wieder hochgezogen haben, systematisiert haben, ehrlicherweise auch das Gefühl erzeugt haben, da können wir gleich mit Druck irgendwie was ändern. Das ist tatsächlich nicht so. Wenn, dann sind es wirklich praktische Fragen, die dazu führen, dass wir auch Abstand nehmen müssen. Ansonsten kommen auch diese Standorte.
Der Standort an der Thielallee 63 in Dahlem soll ab dem zweiten Quartal 2026 geflüchtete Menschen aufnehmen. Für voraussichtlich 5 Jahre.
Eine Recherche von Tabea Kunze. Der Crystal-Pate von Cottbus muss ins Gefängnis. Über Jahre hatte er mit Crystal, Cannabis und Kokain gedealt und sich dabei offenbar wie ein klischeehafter Mafia-Pate verhalten. Heute wurde er vom Landgericht Cottbus zu 7 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. RBB24-Reporterin Jasmin Schombe hat den Prozess verfolgt.
Der König ist tot, der nächste König kommt bestimmt. So formuliert es der Staatsanwalt Thomas Grothaus heute. Im Plädoyer hatte er den 29-jährigen Angeklagten als Crystal-Paten von Cottbus bezeichnet.
Also ich habe das im Plädoyer mit Absicht gesagt. Er ist für mich die bestimmende Person im Crystal-Bereich in Cottbus in den letzten 4 Jahren gewesen.
Der 29-Jährige soll mit Drogen, vor allem Crystal Meth, gehandelt haben. Über 90 Mal konnte das Gericht ihm Drogenhandel nachweisen. Außerdem habe er die Preise und Vertriebskultur für Crystal, teilweise auch für Koks im Raum Cottbus, entscheidend mitgestaltet. Sein Revier habe er mit Hilfe von Schlägern verteidigt. Nun geht es für den Mann, der ein ganzes System etablierte, ins Gefängnis. 7 Jahre und 6 Monate, das hat das Landgericht Cottbus entschieden. Für Verteidiger Christian Nordhausen erwartbar.
Ja, also wir hatten ja eine Verständigung geschlossen, wie Sie wissen, zwischen 7 und 8 Jahren war erwartbar und beantragt war vom Vertreter der Staatsanwaltschaft 8 Jahre, von uns 7 Jahre und dann liegen 7, 6 Monate genau dazwischen. Also das war zu erwarten. Damit können wir leben. Rechtsmittel wird es auch nicht geben. Also von uns nicht.
Das Geständnis hat den Prozess verkürzt und somit auch den sogenannten Deal, eine Absprache zwischen den Beteiligten, ermöglicht. Der Angeklagte selbst zeigte sich schon frühzeitig als kooperativ, so Verteidiger Nordhausen.
Also wir hatten ihn in der Haft besucht und da hatte er relativ zu Beginn unseres Besuchs ausgeführt, dass das, was passiert ist, nämlich die Inhaftierung, er als, so hat das wörtlich gesagt, Geschenk Gottes ansieht. Also als die Möglichkeit, sein Leben zu ändern.
Namen und Kontaktperson hat der Angeklagte nicht preisgegeben. Das eingenommene Geld, die rund 1 Million Euro, soll er größtenteils beim Glücksspiel verloren haben.
Aus Cottbus informierte Jasmin Schomber. Handy weglegen und raus ins Leben. Dazu verlocken kostenlose Angebote in diesen Osterferien. Gestern war rbb24-Reporter Markus Streim unter lauter Jungs beim Streetball. Heute traf er ausschließlich Mädchen beim Theaterworkshop in Berlin-Reinickendorf.
Arme ausschütteln und Gesicht lockern, auch die Kleinen brauchen ein Aufwärmprogramm. Aber schon bei den ersten Kennenlernspielen wird es laut. 14 Mädchen im Alter zwischen 8 und 12 Jahren haben alle Hemmungen abgelegt, die sie anfangs noch hatten.
Ich kenne hier niemanden. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, aber dann hat mich meine Mama noch rumgekriegt.
Gestern war ich das erste Mal hier.
Für mich geht's eigentlich nur ums Spaß halt.
Dass ich neue Mädchen kennengelernt habe.
Und das geht im August im Mädchen- und Frauentreff von Albatros Social heute wirklich schnell. Denn Theatertherapeutin Jenny Eier ist zu Gast. Aus den unterschiedlichen Grundschülerinnen will sie bis morgen ein kleines Ensemble schmieden. Einfach wird das nicht.
Es gibt ja auch Kinder, die ein bisschen länger brauchen, um warm zu werden und sich was zu trauen und so. Das ist in 3 Tagen, ist der Prozess dafür zu kurz. Wenn man da länger, ich mache viele Projekte, die ein ganzes Schuljahr dauern, da merkt man dann schon eher so eine Entwicklung und da entwickeln manche noch ein ganz schönes Talent und einen ganz schönen Mut im Laufe des Jahres. Auch hier kann man so Ansätze sehen und man sieht, wer Spaß dran hat und man sieht, wer gute Ideen hat. Und manche Kinder sprudeln einfach nur so raus mit kreativen Ideen. Das kann man schon sehen.
Der kostenlose Theaterworkshop war im Nu ausgebucht. Für die Leiterin des Auguste-Mädchentreffs Ronja Wapjan eigentlich nur eine Bestätigung ihrer wichtigen Arbeit im Kiez.
Auguste ist die einzige Einrichtung hier in Reinickendorf, die jetzt einen geschützten Raum für Mädchen anbietet. Also wir haben hier Mädchen, die aus sozial benachteiligter Familie kommen. Das sind Großfamilien in engen Räumen, auch Bildungsrückstände, weil die Eltern die Sprache nicht sprechen. Wir bieten die Hausaufgabenbetreuung an und ja, einfach Bewegung und auch Gespräche, wo sie auch zu Hause diesen Raum nicht haben.
Weitere Mädchen sind auch in der Woche nach Ostern noch herzlich willkommen. Der Auguste-Treff öffnet ab 10 Uhr. In der Auguste-Viktoria-Allee 17 in Reinickendorf.
Markus Streim über den Ferien-Theaterworkshop für Mädchen. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Zu hören, wie immer auch in der ARD-Audiothek.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck wahrnehmen. Zwischen Erkner und Rüdersdorf liegt ein Reifen auf der rechten Spur. Vorsicht auf der A10 zwischen Erkner und Rüdersdorf. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Dreieck Werder und Lindow gibt es Stau mit 10 Minuten Verzögerung zurzeit. Vorsicht auf der A24 Hamburg Richtung Berlin. Zwischen Kremmen und Dreieck Havelland liegt ein Reifen auf der linken Spur. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Wedding. Wegen der Bauarbeiten im Bereich Dreieck Funkturm staut es sich zwischen Detmolder Straße und Spandauer Damm. Sie brauchen hier etwa 15 Minuten länger. Oberschöneweide, die Straße an der Wuhlheide, ist vor der Straße zum Veedstadt einwärts gesperrt. Dort steht ein defekter Fahrmischer. Dadurch Stau auf der Spindlersfelder Straße Richtung Wuhlheide. Rummelsburg-Nöldner Straße zwischen Stadthaus und Lügstraße ist für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Grund sind Bauarbeiten bis Ende Mai. Und in Mitte, die Spandauer Straße, ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten ebenfalls noch bis Mitte Mai gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Wir wünschen gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Steve Neuwirth. Guten Abend. Die elektronische Patientenakte soll ab dem 29. April in ganz Deutschland eingesetzt werden. Das hat der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Lauterbach angekündigt. Bisher wurde die digitale Akte in mehreren Bundesländern getestet. Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl Meurer.
Der SPD-Politiker schreibt, dass nun alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt sind. Mit der EPA können Ärztinnen und Ärzte auf wichtige Informationen ihrer Patienten zugreifen, etwa Befunde anderer Ärzte, Impfungen oder Rezepte. Das soll die Behandlung verbessern und gefährliche Medikamentenkombinationen verhindern.
In Berlin sind 4 Mitglieder einer polizeibekannten libanesischen Großfamilie festgenommen worden. Die Ermittler legen den Männern räuberische Erpressung zur Last. Silke Mehring, RBB 24.
4 Männer, nach Angaben der Staatsanwaltschaft, alle miteinander verwandt und bereits aktenkundig, sollen einen Geschäftsmann zur Zahlung von Schutzgeld genötigt haben. Unter anderem sollen sie dem Mann damit gedroht haben, sein Haus, sein Geschäft und seine Wohnung anzuzünden oder seinem Kind etwas anzutun. Daraufhin habe er innerhalb eines halben Jahres 40.000 Euro gezahlt.
Der Zustand des Schienennetzes in Deutschland hat sich nach Angaben der Bahn erstmals seit Jahren nicht weiter verschlechtert. Grund sind Investitionen von fast 20 Milliarden Euro, wie aus einem neuen Bahnbericht hervorgeht. Bahnexperte Johannes Frevel.
Die beste Schieneninfrastruktur gibt es in Ostdeutschland. Sie war in den vergangenen Jahrzehnten in den Verkehrsprojekten Deutsche Einheit in wichtigen Abschnitten erneuert worden. Die Trendwende betrifft allerdings nicht bundesweit etwa 4000 Stellwerke. Jedes zweite muss erneuert werden. Einige sind dem Zustandsbericht zufolge älter als 100 Jahre.
Der Bundesrechnungshof hat der künftigen Bundesregierung mehr als 20 Maßnahmen vorgeschlagen, um die Staatseinnahmen zu erhöhen. Das steht in einem aktuellen Bericht der Behörde. Aus Bonn Sebastian Tittelbach.
Einiges fordern die Rechnungsprüfer schon seit Jahren. Etwa eine Streichung von Diesel- und Kerosinsubventionen. Anderes ist vergleichsweise neu. So warnt der Rechnungshof, dass den Finanzbehörden hohe Steuereinnahmen entgehen könnten, etwa aus Geschäften mit Kryptowerten oder bei der Kurzzeitvermietung von Wohnungen. Dazu fehle den Behörden der Überblick. Prüfer müssten deshalb besser ausgestattet und die Finanzämter mehr digitalisiert werden.
Deutschland will seine humanitäre Hilfe für das Bürgerkriegsland Sudan um 125 Millionen Euro aufstocken. Das hat die geschäftsführende Außenministerin Baerbock bei einer internationalen Konferenz in London zugesagt. Großbritannien als Gastgeber sagte umgerechnet 140 Millionen Euro zu. Wegen des Bürgerkriegs sollen bereits 12 Millionen Menschen vertrieben worden sein. 30 Millionen seien dort von Hunger bedroht. Der renommierte Kleist-Preis geht in diesem Jahr an die Berliner Lyrikerin Daniela Seel. Das hat die Jury bekannt gegeben. Seel lasse in ihren Werken Wörter vibrieren. Ihre Lyrik gehöre in den Werkzeugkoffer fürs Überleben, hieß es zur Begründung. Der Preis ist nach dem Schriftsteller Heinrich von Kleist benannt, der in Frankfurt-Oder geboren wurde. Zu den Preisträgern zählen unter anderem Bertolt Brecht und Hertha Müller. Die Basketballerinnen von Alba Berlin spielen derzeit im Playoff-Halbfinale, das entscheidende 5. Spiel gegen Saarlouis. Aus der Sommerringhalle Lars Becker.
Die Frauen von Alba tun sich extrem schwer, liegen mit 12 Punkten hinten, 19 zu 31, 4 Minuten im zweiten Viertel sind noch zu spielen. Sie lassen einfach viel zu viele einfache Würfe liegen, verpassen die Punkte. Auf der anderen Seite Salui sehr wuselig mit einer sehr, sehr guten, schnellen Aufbauspielerin und aus der Distanz extrem stark, haben schon 5 Dreier versenkt und führen jetzt hier kurz vor der Halbzeit mit 12 Punkten bei Alba Berlin in diesem 5. und entscheidenden Spiel.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht örtlich etwas Regen, später gering bewölkt oder klar bei 13 bis 11 Grad. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 21 Grad, Senftenberg 18 Grad. Morgen verbreitet sonnig oder locker bewölkt 23 bis 27 Grad, am Donnerstag bis 29 Grad. Die Zeit 19.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio Podcast.
Wenn Frauen ein Kind bekommen, dann gehen sie in Deutschland meist ins Krankenhaus. Aber die Entscheidung, in welches Krankenhaus, die kann teils dramatische Folgen haben. In Deutschland findet etwa ein Drittel aller Geburten in einer sogenannten Geburtsklinik statt. Einer Klinik mit der niedrigsten Versorgungsstufe, Level 4. Und immer wieder kommt es dabei zu Komplikationen. Die BR-Investigativjournalistin Claudia Gürkow hat gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen vom ARD-Recherchenetzwerk 2 Jahre lang recherchiert und herausgefunden, einige Fälle wären vermeidbar. Claudia erzählt uns heute von einer Frau, die in einer Geburtsklinik alles verloren hat und jetzt um Aufklärung kämpft. Hallo Claudia.
Grüß dich.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Und eine Sache noch, bevor es jetzt richtig losgeht. Claudia und ich, wir sprechen in dieser Folge auch über traumatische Erlebnisse bei einer Geburt und Babys, die dabei zu Schaden kommen oder sogar sterben.
Wir sind 2018 in Ostfriesland, in einem beschaulichen kleinen Dorf, und Rebecca sitzt bei ihren Eltern in der Küche. Und eigentlich ist alles super bis jetzt. Sie ist so eine richtig strahlende, schöne Schwangere.
Ich war auch verliebt in das Schwangersein. Ich war verliebt in den Gedanken, Mama zu werden. Das war wirklich für mich ganz was Besonderes, ein Geschenk.
Sie hat sich auch unendlich auf dieses Kind gefreut. Wird ein Mädchen, Marlene soll sie heißen. Und sie sitzt da wie so eine kleine Königin und auf einmal durchfährt die erste Wehe ihren Bauch. Und dann sagt sie, wow, jetzt geht's los. Und sie ist ganz sicher, da kommt jetzt Marlene raus und alles wird super.
Ich war, was die Geburt betrifft, sehr positiv, sehr. Sie kommt und dann ist sie da und dann gehört sie sozusagen mir und dann kuscheln wir so. Ja, ich war sehr, sehr, sehr glücklich.
Sie wird von ihrem Partner in das Krankenhaus, in das Borromäus-Hospital in Leer gefahren. Das ist ein Ort in Ostfriesland. Und sie kommt da an und wird an das CTG, an diesen Wehenschreiber angeschlossen. Der misst eben nicht nur die Wehen, sondern auch die Herztöne, um da so ein bisschen eine Kontrolle drüber zu haben.
Das CTG, das immer angelegt wurde, das piepte wirklich nonstop, sodass ich mich an das Piepen schon gewöhnt hatte und auch nicht mehr gefragt habe, ist das jetzt okay, dass das CTG die ganze Zeit piept, weil die Hebamme einen dermaßen unfreundlichen Ton und eine so ablehnende Art mir gegenüber hatte.
Und sie wird erst später erfahren, dass diese Werte von Marlene, die das CTG aufschreibt, nicht gut sind. Dass die sogar krankhaft sind und später sogar lebensgefährlich. Sie denkt ja auch, sie ist in den Händen von Profis. Und das CTG piept und piept. Und dann wird's halt auch immer wieder ausgestellt. Weil das CTG, Zitat, nervt.
Und sie sagte dann auch die ganze Zeit, es wäre alles in Ordnung. Es würde lediglich an mir, an meiner nervösen Art liegen.
Und stattdessen wird sie also von dieser einen Hebamme auch noch richtig angeschnauzt. Nach dem Motto, was wollen Sie denn? Sie kriegen ein Kind. Natürlich tut das weh.
Ja, und dann habe ich auch gedacht, bin ich doch nicht so zimperlich. Es kann nicht sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich weiß es natürlich nicht. Ich war einfach total verängstigt und vor Schmerzen auch ich konnte mich nicht durchsetzen.
So wie Rebecca sich erinnert, immer Vorsicht, ne? Weil also unter der Geburt ist nichts mehr normal.
Ja, das ist an der Stelle wichtig zu erwähnen. Wir erzählen die Ereignisse im Krankenhaus hier anhand von Rebeccas Erinnerungen und auch anhand von vielen Dokumenten, die im Zuge der Recherche ausgewertet wurden. Zum Beispiel die Krankenhausdokumentation der Geburt. Claudia, was bedeutet dieses dauernde Gepiepe vom CTG, das Rebecca da im Krankenhaus erlebt?
Dass die Herztöne von Marlene schlecht werden. Also das Kind im Bauch, wenn das nicht gut versorgt wird, dann schlägt das Herzchen immer langsamer und langsamer. Und das ist ja so wie bei uns. Wenn das Herz nicht stark und nicht schnell genug schlägt, dann wird das Blut nicht durch den Körper gepumpt und dann wird der Körper auch nicht mit Sauerstoff versorgt. Vor allen Dingen das Gehirn wird nicht gut versorgt.
Mhm.
Und das ist gefährlich, weil das heißt, es kann zu Hirnschäden kommen. Und das sagt ihr aber keiner. Und obwohl mehrmals die Herztöne über Minuten hinweg extrem langsam werden, reagiert eigentlich niemand. Man muss aber auch sagen, dass zu diesem Zeitpunkt in diesem kleinen Krankenhaus ein Arzt in Ausbildung nur alleine zuständig ist, also ein Assistenzarzt, kein Facharzt. Und der wurde nervös, weil der hat dann gemerkt, oh, irgendwas läuft hier gar nicht gut und hat dann mit dem damals leitenden Arzt gesprochen, der im Hintergrund war, also nicht vor Ort, per Telefon, und hat gesagt, hier, also wir haben da, glaube ich, ein Problem, was soll ich machen?
Mhm.
Und dann hat der damals leitende Arzt gesagt, ja, öffnen Sie mal die Fruchtblase, ja, weil dann geht die Geburt häufig noch mal ein bisschen flotter voran, das ist so eigentlich so der Hintergrund. Rebecca wurde natürlich von Wehe über Wehe überrollt. Ja, aber die hat gedacht, sie ist im falschen Film. Sie hat dann auch Angst bekommen.
Ich lag ja auf dem Rücken, aber ich konnte den Kopf des Assistenzarztes sehen und man hörte es ja auch platschen. Und in dem Moment war auch ein durchgehendes Piepen. Also das CTG war von Piep, Piep, Piep auf durch eine durchgehende Piep-Frequenz umgeschaltet. Das Fruchtwasser war eben sehr grün.
Wasser heißt, es sollte eigentlich klar und hell sein.
Mhm.
Aber Marlene hatte vielleicht auch schon durch den Stress unter der Geburt schon dieses erste Kindspech, diesen ersten Stuhlgang abgesetzt. Und das ist gefährlich, weil wenn die Kinder da drin rumschwimmen, gerät das natürlich auch in die Lunge.
Der Assistenzarzt machte ein sehr erschrockenes Gesicht und sprach dann laut oder schrie ins Telefon, Sie müssen sofort kommen. Ich möchte, dass Sie sofort kommen.
Und trotzdem kommt es erst weitere Stunden später zu der Idee, dass man mal testen könnte, wie geht's dem Kind. Da erfährt Rebecca eigentlich erst das erste Mal, dass es ihrer Tochter sehr, sehr schlecht geht, weil dann heißt es, so, alles abbrechen, Sektio, also Kaiserschnitt, sofort.
Mhm.
Und dann wird ein Notkaiserschnitt eingeleitet und das, was Rebecca dann erlebt, es werden alle ganz hektisch, sie hat wahnsinnige Angst.
Der Anästhesist hat lautstark zu dem Arzt gesagt, das hätten sie auch schon viel eher machen müssen. Sie wissen, dass es jetzt schon zu spät ist. Und das war für mich natürlich super schrecklich, das zu hören, weil ich ja auch verstanden habe, was das bedeuten könnte. Und dann hat man mir eine Maske aufs Gesicht gedrückt und ja, dann, das ist meine letzte aktive Erinnerung an die Geburt.
Das alles spielt sich ab in einem kleinen Krankenhaus in Norddeutschland, in Ostfriesland. Was ist das für ein Krankenhaus?
Wir haben in Deutschland 4 Versorgungsstufen von Krankenhäusern. Und dieses Borromäus-Hospital gehört zur niedrigsten Versorgungsstufe. Das nennt man eine Level 4 Geburtsklinik.
Mhm.
Und das sind Häuser, das muss man halt wissen, wenn man werdende Mama ist. Da ist kein Kinderarzt regulär vor Ort. Die haben keine pädiatrische Station und die haben auch keine Kinderintensivstation. Wir haben 568 Krankenhäuser in ganz Deutschland, die Geburten machen. Und davon sind 251 diese sogenannten Level 4 Geburtskliniken.
Also fast die Hälfte.
Ja, und ein Drittel aller Neugeborenen, da gibt's wissenschaftliche Untersuchungen in Deutschland, kommen in diesen Geburtskliniken, in diesen Level-4-Häusern der niedrigsten Versorgungsstufe zur Welt. Rebecca sagte, und auch viele andere Mütter in dieser Recherche haben ganz klar gesagt, ihnen war gar nicht klar, dass es verschiedene Levels gibt.
Mhm.
Sie haben natürlich gedacht, dass da irgendwie auch ein Kinderarzt vor Ort ist, weil es gibt ja quasi zwei Patienten im Kreissaal, nämlich einmal die werdende Mutter und dann halt das Kind. Seit Jahren ist es so, dass die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe eigentlich sagt, die kleineren Häuser, die haben schlechtere Ergebnisse bei Müttern, aber vor allen Dingen auch bei den Kindern, weil eben die professionelle Hilfe fehlt, wenn es mal zu Problemen kommt.
Mhm.
Ja, jetzt muss man auch sagen, wir wollen ja hier keine Panik schüren. Von 1000 Neugeborenen kommen in etwa 2 mit einem Sauerstoffmangel auf die Welt.
Mhm.
Aber wenn du Pech hast und du bist die Mutter dieses Kindes und du bist in der Geburtsklinik, in diesem niedrigsten Level 4, kann das zum Problem werden.
Ja, also in den meisten Fällen geht alles gut, aber es kann eben auch was schiefgehen.
Und wer vielleicht noch ein bisschen krasser Kritik übt, das fand ich eigentlich sehr spannend. Die Perinatalmediziner, die Spezialisten, die auf die Babys, die geboren werden, die Neugeborenen spezialisiert sind, die haben da eine sehr klare Haltung.
Unter der Geburt kann es immer zu Problemen kommen. Und die sind nicht voraussehbar.
Der Professor Mario Rüdiger, das ist der Leiter der Neonatologie und der Kinderintensive am Uniklinikum Dresden, der sagt ganz klar, also Geburten in Level 4 Häusern, die gehören für ihn abgeschafft. Und er sagt, das geht einfach gar nicht, dass Geburten stattfinden, ohne dass ein Kinderarzt vor Ort ist.
Es kommt darauf an, dass die Kinder ausreichend versorgt werden, denn wenige Minuten ohne Sauerstoff reichen aus, das Gehirn zu schädigen.
Rebecca hat sich die Geburt ihres Kindes so ganz anders vorgestellt. Das Letzte, was sie mitbekommen hat, das war die Panik rund um sie herum, bevor sie in Vollnarkose gelegt wird für den Notkaiserschnitt. Wie geht es danach weiter?
Es dauert also wirklich eine ganze Weile, bis sie erfährt, dass ihre kleine Tochter gar nicht mehr im Borromäus-Hospital ist, sondern auf der Kinderintensivstation im benachbarten Kreiskrankenhaus in Leer, was dem Landkreis gehört. Und dann wiederholt sich im Grunde genommen die Geschichte, weil Rebecca schläft ein. Als sie die Augen aufmacht, sind ihrer Erinnerung nach 2 Kinderärzte vor ihrem Bett und sagen, Marlene hat aufgehört zu atmen. Sie hat gekrampft und sie ist auch nicht mehr im Kreiskrankenhaus Leer, sondern sie ist inzwischen in die Uniklinik Oldenburg verlegt worden, auf die Hochintensivstation. Und dann kommen die Ärzte und sagen, also uns macht das Gehirn Sorgen. Wir müssen ein MRT machen.
MRT, das ist diese Röhre, diese große, und die kann Bilder vom Gehirn machen. Ne?
Genau, so ein bisschen sozusagen laiensprachemäßig, so differenzierte Bilder vom Gehirn, wo du erkennen kannst, welche Teile des Gehirns arbeiten super, welche arbeiten vielleicht weniger gut. Gibt es irgendwo Blutungen? Funktioniert etwas nicht? Und dann kommen die Ärzte und sagen, also sie können im Grunde genommen keine Gehirnaktivität feststellen. Ihre Tochter ist im Grunde genommen nur eine leere Hülle. Und sie müssen sich überlegen, ob sie die Geräte abschalten wollen. Das ist eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Und Rebecca und ihr Partner beschließen, Marlene gehen zu lassen.
Man hat meine Tochter auf meine Brust gelegt. Ärzteteam stand um uns herum. Und das war eigentlich für mich so wie in einer Blase, wie ich habe ganz automatisch alles um mich herum ausgeblendet, weil ich einfach nur so ganz klein in so einer kleinen Höhle mit meiner Tochter war und sie einfach gefühlt habe, ihren kleinen Körper.
Marlene möchte nicht sterben, so empfindet Rebecca das. Und erst nach 18 Stunden stirbt die Kleine.
In den Armen ihrer Mama.
In den Armen ihrer Mama. Und das muss ich sagen, also das hat mich sehr bewegt. Weil Rebecca ihrer Tochter einen ganz, ganz tollen Abschied gegeben hat.
Mhm.
Und das fasst mich natürlich auch an. Ja. Und das ist auch leider nicht die einzige Geschichte dieser Art, die wir uns angehört haben. Also das geht dann auch mal durch die professionelle Distanz durch. Im Prinzip war es so, Rebecca war in einem Tunnel der Trauer gefangen. Mhm. Und kam da auch gar nicht so schnell wieder raus. Und in ihre Trauer haben sich zunehmend Zweifel gemischt, ob wirklich alles gut gelaufen ist bei dieser Geburt. Mhm. Und dann kam ihre Mutter, die ja 7 Kinder gekriegt hat, und sagte, da kann was nicht richtig gelaufen sein. Irgendwas stimmt da nicht. Und dann hat Rebecca sich eine Anwältin geholt und hat Gutachter beauftragt. Und die sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hätte Marlene gerettet werden können, wahrscheinlich auch keine Schäden davongetragen, wenn man sie früher per Kaiserschnitt geholt hätte. Mhm. Fast das gesamte Großhirn, also fast das ganze Gehirn, kann man sagen, ist durch diese Geburt zu Schaden gekommen. Ob es nur der Sauerstoffmangel ist, da streiten sich die Gutachter, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Gehirnschäden, wie Gutachter dann immer so schön formulieren, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch die Geburt entstanden sind. Mhm. Das ist so das Wording, auf das sich die Gutachter da einigen.
Das sind natürlich schwere Vorwürfe, die dann gegen das Klinikum gerichtet sind. Was sagt das Klinikum dazu?
Das Klinikum möchte uns gegenüber sich nicht zu einzelnen Fällen äußern, sagt aber, bei Rebecca habe es keine Anzeichen dafür gegeben, dass sie eine Risikoschwangere gewesen sei.
Eine Risikoschwangerschaft, was hätte das bedeutet, wenn Rebecca eine Risikoschwangere gewesen wäre?
Risikoschwanger, das ist so ein bisschen ein Blumenstrauß aus Risikofaktoren. Sowas wie, das Kind wächst zu langsam, die Plazenta ist vielleicht nicht gut durchblutet, löst sich vielleicht schon, dann müsste man früher einen Kaiserschnitt machen. Massiver Schwangerschaftsdiabetes, wo du wirklich auch Insulin brauchst. Krasser Bluthochdruck. Du kannst natürlich als Frau selber entscheiden, wo du gebären möchtest, ja, aber dann muss das Krankenhaus sie darauf hinweisen, hören Sie mal, Sie sind eine Risikoschwangere und das können wir eigentlich in so einem Haus nicht machen. Sie sollten mal besser in ein Krankenhaus von Level 3, 2 irgendwas gehen.
Und war Rebecca eine Risikoschwangere?
Da kommen wir jetzt ein bisschen ins Gestrüpp, weil Rebecca war vorher schon an diesem Borromäus-Hospital in dem sogenannten MVZ, im medizinischen Versorgungszentrum, also in der klinikeigenen Praxis vom Borromäus-Hospital. Und da war derselbe Arzt, der dann später Rebecca mit entbunden hat, ihr quasi Gynäkologe. Gutachter bemängeln, dass diese Mutterschaftsvorsorgeuntersuchungen, also Schwangerschaftswoche sowieso, da hast du immer bestimmte Untersuchungen, die wurden nicht festgehalten. Die wurden nicht dokumentiert und es ist nicht klar, ob sie alle stattgefunden haben.
Das heißt, es könnte sein, dass Rebecca eine Risikoschwangere war. Das heißt, in dem Fall wäre sie in einem Krankenhaus mit höherem Versorgungslevel besser aufgehoben gewesen.
Genau das heißt es. Und deswegen macht sie sich Vorwürfe. Wir stehen noch mit anderen Familien in Ostfriesland in Kontakt und zumindest bei einer weiteren Mutter ist ganz klar per Gerichtsgutachten festgeschrieben worden, dass sie eine Risikoschwangere war. Also dieses Haus hat auch Risikoschwangere angenommen. Mhm. Ob Rebecca jetzt eine war oder nicht, können wir nicht klären. Letzten Endes auch wegen fragwürdigen Verhaltens des Borromäus-Hospitals. Nämlich, gab es die Vorsorgeuntersuchungen? Wo ist der Mutterpass?
Du hast gerade schon von einem anderen Fall einer Risikoschwangerin gesprochen. Inwiefern ist das, was Rebecca und ihrem Baby passiert ist, ein Einzelfall?
Wir wissen, dass es Fälle gibt in Bayern, in Baden-Württemberg, in Sachsen-Anhalt. Insgesamt liegen uns in unserer Recherche zu 17 Fällen ganz, ganz viele Unterlagen vor. Und wir wissen, dass es noch viel, viel mehr gibt. Wir haben Urteile gelesen und. Niedersachsen ist ja sozusagen kein Einzelfall, sondern Wir haben ja mit Medizinern und mit Gutachtern und mit Medizinrechtlern, also Rechtsanwälten, gesprochen. Die haben Fälle quer durch das Bundesgebiet. Mhm. Und alle sagen uns, klar, dass eine Geburt mal schief läuft, das gibt's in jedem Level. Aber sie haben schon alle den Eindruck, dass es in diesen Krankenhäusern der niedrigsten Versorgungsstufe, diesen Level 4 Geburtskliniken, besonders viele sind.
Warum nehmen diese Kliniken Risikoschwangerschaften an, auch wenn das nicht den Empfehlungen entspricht?
Naja, das Erste ist, dass diese Empfehlungen sozusagen Soll-Empfehlungen sind. Mhm. Das ist nicht so, hey, das macht man nicht. Mhm. Ja, das ist auch nicht mit Strafen bewährt. Mhm. Das andere ist, dass gerade die kleinen Krankenhäuser, die kleinen Häuser leiden ganz besonders. Die kämpfen ums Überleben. Mhm. In Zeiten von sinkenden Geburtenzahlen könnte das ein Hinweis darauf sein, dass vielleicht deshalb Risikoschwangere angenommen werden, auch wenn die Krankenhäuser das bestreiten.
Du sagst, ihr habt Fälle wie diesen von Rebecca und Marlene in vielen Bundesländern in Deutschland gefunden, im Zuge eurer Recherche. Was müsste konkret passieren, damit sich solche Fälle wie dieser nicht wiederholen oder damit es zumindest insgesamt zu weniger folgenschweren Komplikationen kommt?
Da haben wir auch innerhalb von Deutschland tatsächlich Beispiele für. Sachsen und Schleswig-Holstein etwa. Gerade Sachsen hat also wirklich die Krankenhäuser zentralisiert. Überhaupt die ostdeutschen Bundesländer profitieren von den alten DDR-Strukturen. Mhm. Das ist auffällig. Die haben viel weniger Level-4-Geburtskliniken als die westdeutschen Bundesländer. Die Sachsen sind mit Schleswig-Holstein ganz vorn in den jüngsten Zahlen zur Säuglingssterblichkeit. Die sind nämlich diejenigen, die die wenigsten Kinder zu verzeichnen haben, die tatsächlich während oder nach der Geburt direkt sterben.
Dieses Prinzip Klasse statt Masse, Zentralisierung, das war auch eine der Säulen vom scheidenden Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der hatte ja eine Krankenhausreform auf den Weg gebracht. Ist da also eine Besserung in Zukunft in Sicht, wenn das weiter umgesetzt wird?
Naja, wir wissen jetzt gerade seit sozusagen wenigen Tagen, dass das Bundesgesundheitsministerium an die CDU gehen wird. Nicht mehr der Weg der SPD wahrscheinlich beschritten werden wird. Mhm. Karl-Josef Laumann, der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, der ist ganz klar für Level-4-Häuser.
Karl-Josef Laumann ist auch von der CDU.
Und er sagt, längere Fahrtwege würde die Bevölkerung nicht akzeptieren.
Dann werden die Entfernungen so groß, das können Sie auch niemand erklären. Und ich glaube, das ist immer die Abwägung, die man hat. Es ist ja schön, so Zahlen aufzuschreiben aus Sicht der Wissenschaft. Aber auf der anderen Seite musst du einfach mit den Realitäten umgehen, die in Regionen sind. Und du musst es dann möglichst gut machen.
In Bayern war auch immer zu hören, wir brauchen diese kleinen Krankenhäuser. Da ist, glaube ich, keine Weiterentwicklung in dem Sinne, wie die Wissenschaftler das fordern, wie die Perinatalmediziner das fordern, in Sicht.
Wie ist dieser Fall für Rebecca ausgegangen? Sie hat sich eine Anwältin genommen. Gab es juristische Konsequenzen?
Rebecca hat im vergangenen Sommer 2024 im Zivilverfahren gegen das Borromäus Hospital gewonnen. Denn die Gutachter haben eben gesagt, Marlene hätte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gerettet werden können.
Was nimmst du mit aus dieser Recherche?
Ich glaube, wir sind alle miteinander sozusagen verantwortlich. Werdende Mütter müssen sich im Klaren darüber sein. Bei einer Geburt kann immer etwas schiefgehen. Ich muss mir ein gescheites Krankenhaus aussuchen, wo ich dann auch gut aufgehoben bin. Der zweite Schritt ist dann, dass man vielleicht doch den Wissenschaftlern und Experten einmal zuhört, die eben zeigen, dass eine Zentralisierung ja positive Ergebnisse hat. Und wenn es woanders klappt, also ich meine, dann schaffen wir das doch.
Claudia, vielen Dank dir.
Du, gerne.
Claudia Gürkow hat gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen vom ARD-Recherchenetzwerk 2 Jahre lang recherchiert zu komplikationsreichen Geburten in deutschen Geburtskliniken. Zur Recherche sind auch 2 Radio-Features entstanden. Die findet ihr in der ARD-Audiothek und den direkten Link dahin nochmal in unseren Shownotes. Autorin dieser Folge ist Nadja Mitzkat. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Ruth-Maria Ostermann, Konrad Winkler, Jonas Teichmann und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss!
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Erkner und Rüdersdorf liegt ein Reifen auf der rechten Spur. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Dreieck Werder und Lindow gibt es Stau nach einem Unfall mit 20 Minuten Verzögerung. Stadtverkehr Berlin, die A100, der Stadtring Richtung Wedding, wird ab 21 Uhr zwischen Kreuz Schöneberg und Hohenzollerndamm wegen Wartungsarbeiten bis ca. 5 Uhr morgens gesperrt. Oberschöneweide, die Straße an der Wuhlheide, ist vor der Straße zum Veetsstadt einwärts wegen Aufräumarbeiten gesperrt. Dort steht ein defekter Fahrmischer auf der Straße. Rummelsburg-Nöldner Straße zwischen Stadthaus und Lügstraße ist für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Grund sind hier Bauarbeiten, die noch bis Ende Mai laufen. Und in Mitte die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackerscher Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Wir wünschen gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Europa wird mehr und mehr zu einem Brennpunkt des Klimawandels mit alarmierenden Folgen für Mensch und Natur. Das zeigt ein neuer Bericht des EU-Klimadienstes Copernicus. 2024 wurden so hohe Temperaturen gemessen wie noch nie. Einige Landschaften sind ausgedörrt. Plötzliche Unwetter sorgten aber auch für katastrophale Überflutungen wie in Valencia. In Spanien und anderen Teilen Westeuropas war es sehr warm mit außergewöhnlich viel Regen. Richtung Osten färben sich die Regionen immer stärker rot ein. Dort war es noch deutlich wärmer und gleichzeitig extrem trocken.
Die Region um Valencia in Spanien im vergangenen Herbst. Heftige Regenfälle bringen Überschwemmungen, mehr als 200 Tote, Schäden in Milliardenhöhe. In Europa gab es im vergangenen Jahr besonders viele Hochwasserereignisse. Forscherinnen vom EU-Klimadienst Copernicus führen das auf die vom Menschen gemachte Erwärmung der Erde zurück. Wenn die Atmosphäre wärmer ist, nehmen die Wolken mehr Regen auf. Und wenn es dann regnet, regnet es umso stärker. Europa erwärmt sich den Forschern zufolge doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Welche davon wie stark Einfluss nehmen auf das europäische Klima, ist noch unsicher. Fakt ist, in den vergangenen Jahren gab es mehrfach neue Wärmerekorde. Das zeigt diese Grafik der Temperaturen über den europäischen Landmassen. Verglichen mit dem Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020 wurde es deutlich wärmer. In Europa sehen wir, dass viele Städte versuchen, durch konkrete Maßnahmen die Erwärmung zu verlangsamen und sich an den Wandel anzupassen. In den letzten paar Jahren gab es da viel Fortschritt. Das ist gut. Das heißt, dass Verantwortungsträger auf lokaler Ebene aktiv werden. Beispiel Berlin. Hier entstehen Viertel mit vielen Grünflächen, die Regenwasser aufnehmen können, wie ein Schwamm. Begrünte Dächer speichern große Mengen von Niederschlag und kühlen so die aufgeheizten Städte.
Kaum Regen seit Wochen schon.